NDR Info. Echo des Tages.
Bei einem Truppenbesuch in Afghanistan hat Verteidigungsministerin von der Leyen heute eine für sie traurige Nachricht erhalten. Ihr Vater Ernst Albrecht ist gestorben. Der CDU-Politiker war 14 Jahre lang Ministerpräsident von Niedersachsen. Willkommen an diesem Samstagabend. Mein Name ist Jochen Zierhut. Weitere Themen in der kommenden halben Stunde: hartes Ringen um einen Klimavertrag bei der UN-Konferenz in Lima. Beim Parteitag in Nürnberg beansprucht CSU-Chef Seehofer mit starken Worten, der Taktgeber in der Großen Koalition in Berlin zu sein. Dazu auch unser Kommentar. Und wir berichten auch über den Wahlparteitag der Hamburger SPD, die letzten Wetten mit angeschlossenem prominenten Sofa im ZDF und natürlich über den Sport vom Samstag. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen wollte mit Bundeswehrsoldaten fröhlich Advent feiern, als sie die traurige Nachricht erreichte, die vom Tod ihres Vaters, des früheren niedersächsischen Ministerpräsidenten Ernst Albrecht.
Liebe Soldatinnen und Soldaten, ich muss Ihnen jetzt etwas sagen, was mir schwerfällt. Ich habe in bester Erinnerung letztes Jahr, dass wir 1-2 Stunden hier viele, viele Fotos gemeinsam gemacht haben, viele, viele Selfies. Ich habe mit Ihnen gesprochen. Es war ein unglaublich unterhaltsamer, lustiger Abend. Sie haben mir die Stände gezeigt. Ich habe viele verschiedene Speisen hier kennengelernt. Ich habe vor einer Stunde erfahren, dass mein Vater gestorben ist. Und ich möchte deshalb um Verständnis bitten, dass ich heute Abend diese Fotos mit Ihnen nicht machen kann. Mein Vater hat ein sehr erfülltes, langes Leben gehabt. Er hat nicht leiden müssen. Er ist ganz schnell und ganz friedlich gestorben. Insofern bin ich heute eher von Dankbarkeit als von Trauer erfüllt. Dennoch bitte ich um Verständnis, dass ich mich jetzt zurückziehen möchte. Ihnen aber von Herzen noch mal sagen möchte, haben Sie eine gesegnete Weihnacht, kommen Sie gut ins neue Jahr, bleiben Sie behütet und kommen Sie vor allem heile wieder nach Hause. Vielen Dank.
Verteidigungsministerin von der Leyen vor Bundeswehrsoldaten heute in Nordafghanistan, zum Tod auch ihres Vaters Ernst Albrecht. Der wurde 84 Jahre alt, früher oft zu sehen mit strahlendem Lächeln. In den letzten Jahren aber litt Albrecht an Demenz, lebte jedoch aufgehoben in der Familie seiner Tochter Ursula. Ein Nachruf von Sabine Pinkenburg.
Der CDU-Politiker Albrecht war von 1976 bis 1990 Regierungschef in Niedersachsen. Seine Wahl zum Ministerpräsidenten am 6. Februar 1976 ist für die Landes-CDU noch heute eine politische Sensation.
Von den gültigen Stimmen entfallen auf den Abgeordneten Dr. Albrecht 79 Stimmen.
Abweichler aus dem SPD- und FDP-Regierungslager machen den CDU-Mann im dritten Wahlgang zum neuen Ministerpräsidenten. Mit Albrecht rückt erstmals ein Christdemokrat an die Spitze der niedersächsischen Landesregierung. Er selbst ist nicht überrascht.
Weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass die Abgeordneten, die im ersten und zweiten Wahlgang ihre Stimme der sozialliberalen Koalition verweigert hatten, dies aus bloßer Spielerei getan hatten. Ich bin davon ausgegangen, dass sie ernsthafte politische Motive hatten und das scheint sich bestätigt zu haben.
Der Sohn einer Bremer Arztfamilie, geboren im Juni 1930, studierte Theologie, Philosophie und Wirtschaftswissenschaften. Als Ministerpräsident habe er seine kindlichen Wünsche umsetzen können, erzählt Albrecht im Jahr 2010 an seinem 80. Geburtstag.
Ich bin so dankbar, dass ich viel Gutes tun konnte im Sinne Gottes. Und das lag daran, dass ich am Ende des Krieges hörte, welche Verbrechen die Nazis gemacht hatten, wie viele Millionen Menschen sie ermordet hatten. Und dann hatte ich mir gesagt, ich möchte doch nur das Gute im Sinne Gottes tun können dann.
Politisch gilt Albrecht dann als schwer durchschaubarer Einzelkämpfer. Er billigt im Bundesrat die Polenverträge, holt als erster westlicher Staatsmann Vietnamflüchtlinge ins Land und macht sich stark für den Aufbau erneuerbarer Energien. Gleichzeitig geht das Atommüll-Zwischenlager Gorleben auf seine Initiative zurück. 14 Jahre lang bleibt Albrecht Ministerpräsident. Der Sprung in die Bundespolitik bleibt ihm aber versagt. 1980 verliert er das unionsinterne Rennen um die Kanzlerkandidatur gegen Franz Josef Strauß von der CSU. 4 Jahre später möchte Bundeskanzler Helmut Kohl ihn zum Bundespräsidenten machen, doch Albrecht winkt ab, bleibt lieber in Niedersachsen. Noch heute sind ihm hier viele Menschen dankbar.
Für die vielen Anstöße, die du gegeben hast, für die vielen Bauten, die du errichtet hast, die vielen Gedanken, die du hier in Niedersachsen geäußert hast, die vielen Orientierungen, die du geliefert hast.
Sagt Christian Wulff an Albrechts 80. Geburtstag, damals noch niedersächsischer Ministerpräsident. Bis zuletzt lebte der demenzkranke Albrecht in Burgdorf-Beinhorn bei Hannover, umsorgt von seiner Tochter und Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen. Angst vor dem Tod hatte er nie, betont der bekennende Christ Albrecht immer wieder, und er hätte nichts anderes machen wollen in seinem Leben.
Aus Hannover, Sabine Pinkenburg. In Afghanistan töteten die radikal-islamistischen Taliban mehr als ein Dutzend Menschen bei einer neuen Anschlagsserie. Schwerpunkt war die Hauptstadt Kabul. Blutige Anschläge, die auf dramatische Weise belegten, was Verteidigungsministerin von der Leyen gerade heute bei ihrem Truppenbesuch im Norden Afghanistans sagte. Die Sicherheitslage ist fragil. Die CDU-Ministerin warnte auch vor einem hastigen Abzug der internationalen Truppen. Thomas Schmidt hat von der Leyen nach Massar-i-Sharif begleitet.
Auch wenn aus dem IFOR-Kampfeinsatz nun die Ausbildungsmission Resolute Support wird, auch wenn sich in den vergangenen 13 Jahren vieles zum Besseren gewandelt hat, es bleibt gefährlich für die Bundeswehr in Afghanistan. Denn, sagt Verteidigungsministerin von der Leyen, die Sicherheitslage des Landes bleibe fragil.
Es zeigt sich, dass die Taliban auch versuchen, mit aller Gewalt gerade die junge, neue Regierung zu destabilisieren. Umso wichtiger ist es, dass wir fest an der Seite der afghanischen Sicherheitskräfte stehen und sie beraten, wie sie dem entgegenstehen können.
Dazu sollen bis zu 850 deutsche Soldatinnen und Soldaten auch weiterhin in Afghanistan bleiben. Zur Ausbildung, Beratung und Unterstützung der afghanischen Streitkräfte, die vom kommenden Jahr an allein den inneren und äußeren Schutz ihres Landes gewährleisten wollen.
Wir sind in der zweiten Reihe und unterstützen, beraten nur noch diejenigen, die jetzt selbst den Aufbau ihrer Sicherheitskräfte in die Hand nehmen.
Über erste Schritte dazu machte sich von der Leyen in Massar-i-Sharif ein eigenes Bild. Sie besuchte eine Pionierschule der afghanischen Armee, in der Bundeswehrsoldaten schon jetzt als Ausbilder im Einsatz sind, zum Beispiel in Kursen zur Minenräumung und Entschärfung. Die Pioniere seien noch eine junge Truppengattung in seinem Land. Deshalb mangele es an Fachwissen und Fertigkeiten, sagt Oberst Ahmadullah, der Kommandeur der Schule.
Because of that, we need support of our mentors, coalition forces, particularly German army officers.
Deswegen, sagt der Oberst, seien sie auf Mentoren aus den Reihen ihrer Verbündeten angewiesen, ganz besonders auf die Erfahrung deutscher Heeresoffiziere. 40 Länder werden sich insgesamt an der Mission beteiligen. Die Gesamtstärke von Resolute Support soll 12.000 Soldatinnen und Soldaten betragen. Das deutsche Mandat, das der Bundestag noch vor Weihnachten beschließen will, ist zunächst auf ein Jahr befristet. Wie lange die neue internationale Mission letztendlich aber dauern soll, ist noch unklar. Auch die Verteidigungsministerin wollte sich auf keinen konkreten Zeitrahmen festlegen. Sie warnte aber vor einem allzu eiligen, vollständigen Abzug aus Afghanistan.
Da wir heute nicht wissen, wie erfolgreich die afghanischen Sicherheitskräfte die Sicherheit des Landes auch aufrechterhalten können, bin ich der Meinung, dass wir behutsam das Zurücknehmen der Ausbildungsmission begleiten sollten und es nicht abrupt beenden sollten.
Von der Leyen zeigte sich aber auch angetan von den Fortschritten im Land. Die Zahl der Schülerinnen und Schüler habe sich verzehnfacht und Afghanistan habe mit der jüngsten Präsidentenwahl erstmals einen demokratischen Machtwechsel eingeleitet und vollzogen.
Unser Hauptstadtkorrespondent Thomas Schmidt in Begleitung der Verteidigungsministerin in Afghanistan. In Lima wurde heute bei der UN-Klimakonferenz weiter über das Fundament für einen Klimavertrag gerungen. Die deutschen Grünen haben unterdessen die frühere Abreise von Umweltministerin Hendricks SPD kritisiert. Das sei kein Ruhmesblatt für die deutsche Klimapolitik. Allerdings ist ihr Staatssekretär Flassbart noch in Lima. Grünen-Chefin Peter findet dennoch, Hendricks hätte sich in den entscheidenden Verhandlungsstunden persönlich einsetzen müssen. Inzwischen gibt es für den Klimavertrag einen neuen Textentwurf. Jakob Mayer.
Neuer Text, neues Glück? Vielleicht. Jedenfalls berät der Klimagipfel über ein neues, nur fünfseitiges Entwurfspapier. Es bestimmt Kriterien für Klimaziele, die alle Staaten im kommenden Frühjahr vorlegen müssen. Basisjahr, Zeitraum, Methodik. So soll weltweit vergleichbar sein, was die Staaten wirklich leisten. Der deutsche Verhandlungsleiter, Umweltstaatssekretär Jochen Flassbart, ist zufrieden.
Die Einschätzung, die wir haben, ist, dass das neu vorgelegte Papier eine gute Basis ist, die uns erlaubt, den Prozess hin zu Paris zu einem weltweiten Klimavertrag erfolgreich abzuschließen.
Denn in Paris wollen die Staaten in einem Jahr den Weltklimavertrag besiegeln. Das Ziel, die Erderwärmung nicht über 2 Grad steigen zu lassen, sodass die Folgen des Klimawandels halbwegs beherrschbar bleiben. Das Paris-Protokoll soll ab 2020 gelten und nicht mehr nur Industriestaaten verpflichten wie das Kyoto-Protokoll, sondern alle Länder nach ihren Möglichkeiten.
Eine Zementierung der alten schlichten Aufteilung in Industrie- und Entwicklungsländer würden wir nicht mitmachen. Das ist auch in diesem Papier nicht zum Ausdruck gebracht.
Damit haben aber große Schwellenländer ihre Probleme, zum Beispiel der weltgrößte Klimaverschmutzer China oder Indien. Sie wollen beim Klimaschutz nicht mit Industriestaaten auf eine Stufe gestellt werden. Sie wehren sich gegen internationale Überprüfungen. Auch die USA lehnen strenge Kontrollen der eigenen Maßnahmen ab. Der Entwurf setzt deshalb auf freiwillige Mitarbeit.
Dabei muss man verstehen, dass es für viele Staaten völlig inakzeptabel ist, sich sozusagen einer internationalen Festlegung ihrer Beiträge zu unterwerfen. Deshalb geht kein anderer Weg daran vorbei, als auf die Freiwilligkeit der Beiträge zu setzen.
Für den Klimaexperten von Oxfam, Jan Kowalczyk, steht schon jetzt fest, ein gefährlich schwaches Papier.
Und das macht uns jetzt so schaffen, weil das bedeutet, dass das nächste Jahr extrem schwierig wird, weil grundlegende Fragen nicht geklärt sind.
Zum Beispiel die Finanzfrage. Die Staaten haben schon beim Gipfel in Durban vor 3 Jahren beschlossen, dass ärmere Länder ab 2020 jährlich 100 Milliarden Dollar bekommen sollen, um sich an die Folgen des Klimawandels anzupassen. Die ersten 10 Milliarden sind im Topf. Unklar ist, woher der Rest kommt. Oxfam-Experte Kowalczyk bemängelt außerdem, dass sich der Lima-Entwurf ganz auf Maßnahmen ab 2020 konzentriert.
Es wurden keine brauchbaren Beschlüsse getroffen, den Ehrgeiz im Klimaschutz bis zum Inkrafttreten des neuen Abkommens weiter zu stärken. Also insgesamt ein extrem mageres Ergebnis.
Das aber jetzt erst ins Plenum des Klimagipfels muss. Die Konferenzleitung hatte die Verhandlungen in der Nacht zum Samstag unterbrochen. Wie lange die Debatten jetzt dauern, wann beim Lima-Gipfel der Hammer fällt, das ist noch völlig offen.
Jakob Meyer aus Lima. Mir san mir, diese volkstümelnde Variante freistaatlichen Selbstbewusstseins, hat Ministerpräsident Seehofer als CSU-Chef auf dem Parteitag in Nürnberg noch zu toppen versucht. Die CSU ist bärenstark, sagte Seehofer. Will auch sagen, so stark, dass die kleine Unionsschwester gar Taktgeberin in der Großen Koalition in Berlin sei. Dann aber auch ein überschwängliches Lob für Kanzlerin Merkel. Davor allerdings hat mein Kollege Stanislaus Kosakowski erst einmal viele verbale Muskelspiele Seehofers aufzeichnen dürfen.
War zu Beginn des CSU-Parteitags noch manch Missmut und Zaghaftigkeit von Delegierten zu vernehmen, inszenierte Parteichef Horst Seehofer den Schluss dagegen als Zeichen großer Stärke.
Der Mythos CSU lebt. Wir haben es auf diesem Parteitag erlebt. Die CSU ist gut drauf. Die CSU ist bestens in Schuss. Die CSU ist bärenstark.
Unmissverständlich machte Seehofer klar, dass die Erfolge der CSU auch und besonders seine Erfolge seien. Da sei nichts vom Himmel gefallen, vielmehr habe seine gut überlegte Strategie Wirkung gezeigt. Etwa bei der Durchsetzung des Wahlversprechens, keine Steuern zu erhöhen.
Ich war der Erste, der während der Koalitionsverhandlungen öffentlich erklärt hat, keine Steuererhöhungen. Wir haben Wort gehalten.
Auch bei der Einführung der Pkw-Maut halte die CSU jetzt Wort, erklärte Seehofer und verwies auf die Zusage, die Bundeskanzlerin Merkel auf dem CSU-Parteitag gegeben habe. Auch die von der CSU geforderte Mütterrente sei gekommen und das Betreuungsgeld für Eltern, die ihre Kinder nicht in eine Kita geben, habe sich ebenfalls gegen alle politischen Widerstände durchgesetzt.
Das so geschmähte Betreuungsgeld ist passgenau für unsere jungen Familien. Es bestand hier ein Bedürfnis. Dieses Bedürfnis haben wir erkannt, hat die Frauenunion erkannt. 3/4 der jungen Familien wollen das Betreuungsgeld, liebe Freunde.
Wort halten sei ein Element seiner Handschrift, erklärte Seehofer seine Politik. Das zweite sei, eine Koalition mit den Bürgern einzugehen. Und da sieht Seehofer die CSU gut auf Kurs. Etwa mit dem Energiedialog über die umstrittenen neuen Stromtrassen. Und Seehofer sagt auch gleich, was er bei dem Thema sichere Stromversorgung jetzt für die wichtigste Frage hält.
Dass 60% durch Kraftwerke zu sichern sind, die rund um die Uhr für unsere Industrie sicheren Strom zur Verfügung stellen. Das ist die Gretchenfrage.
Als drittes und letztes Element seiner politischen Handschrift nannte Seehofer die Formel Bayern zuerst. Und das gelte auch in der Bundespolitik, wobei Seehofer der großen Schwesterpartei CDU wärmstens empfahl, doch von der Bürgernähe und dem politischen Hunger der CSU zu lernen. Dann sei auch bei den nächsten Bundestagswahlen wieder mehr drin für die Union.
Mit der Kanzlerin, mit dieser Form national und international, mit diesem Respekt, mit dieser natürlichen Autorität, liebe Freunde, da traue ich uns mit dieser Kanzlerin bei der Bundestagswahl noch ein Stückchen mehr zu, als wir es bei der letzten Wahl schon erreicht haben.
Stanislaus Kosakowski aus Nürnberg. Dort war auch unsere Hauptstadtkorrespondentin Julia Barth. Hier ihr Kommentar.
Die CSU ist die beste Partei der Welt. So sieht das Andreas Scheuer, der CSU-Generalsekretär. Und genauso sagt er es auch, fast schon ein bisschen trotzig. Andreas Scheuer hat nämlich das Gefühl, dass Menschen wie Politiker außerhalb der Nürnberger Messehallen das womöglich anders sehen. Dazu hat er auch allen Grund, denn das tun sie. Nicht erst seit der Debatte um das Deutschgebot der CSU, die nur Hohn und Spott über die Partei gebracht hat, sondern grundsätzlich wird die CSU jenseits der bayerischen Landesgrenzen mehr und mehr belächelt. Dem Betreuungsgeld, dem Slogan, wer betrügt, der fliegt, der PKW-Maut sei Dank. Und die CSU spielt die beleidigte Leberwurst, weil sie sich entweder gar nicht oder zumindest missverstanden fühlt, wie eben zuletzt in der Deutschredendebatte. Doch dieses Unverständnis hat sich die Partei selber eingebrockt. Zum zweiten Mal in diesem Jahr hat sie dafür gesorgt, dass sicher nicht ganz falsche Grundideen provokanten Slogans so zum Opfer gefallen sind, dass die CSU als zumindest annähernd ausländerfeindlich wahrgenommen werden kann. Dass sie das nicht ist, muss sie im Nachhinein dann immer wieder richtig rücken und klarstellen. Daran sind aber nicht die begriffsstutzige Öffentlichkeit oder die Medien schuld, sondern die CSU selber, deren mal mehr, mal weniger ausgeprägtes Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom sie zu gelegentlich populistischen Überschriften hinreißt. Horst Seehofer hat heute von der Handschrift seiner Partei gesprochen. Wenn er im Bund, in Europa und in der Welt wieder mehr Beachtung finden will, dann sollte er dafür sorgen, dass diese Handschrift auch leserlich ist und man sich nicht immer wieder fragen muss, was will die CSU eigentlich? Ist sie nun dafür oder dagegen? Ist die Welt in Bayern willkommen oder soll die Welt nur ein bisschen mehr bayerisch sein? Eigentlich aber könnte sich die CSU den Anspruch sparen, dass das außerhalb Bayerns jemand verstehen muss. Stattdessen könnte sie sich darauf besinnen, dass sie nun mal eine regionale Regierungspartei ist. Bayern steht gut da, hat Geld, ein angesehenes Bildungssystem und in weiten Landesteilen nahezu Vollbeschäftigung. Dafür kann die CSU sich und ihre Politik zu Recht feiern und sich darüber freuen, dass sie dafür mit herausragenden Umfragewerten belohnt wird. Das ist mehr, als alle anderen Parteien in Deutschland haben. Statt also wieder und wieder über das Unverständnis der anderen zu schimpfen, sollte es der CSU vielleicht einfach mal reichen, dass zwar nicht der ganze Globus, immerhin aber 50% der Bayern meinen, dass die CSU wirklich die beste Partei der Welt ist.
Ein Kommentar war das von Julia Barth aus Nürnberg. Im Hintergrund haben wir noch ein wenig Geräusche von den Aufräumarbeiten des Parteitags gehört. Sie hören das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Die Zeit, es ist 18.48 Uhr. Nun gehen wir weit über den Weißwurst-Äquator hinaus nach Norden. Absolute Mehrheiten sind der SPD inzwischen relativ fremd. Eine Ausnahme, die Hamburger Sozialdemokraten mit Bürgermeister Olaf Scholz an der Spitze. Der hat knapp 2 Monate vor der Bürgerschaftswahl in der Hansestadt auf einem Wahlparteitag seinen Regierungsanspruch bekräftigt. Die absolute Mehrheit ist nach jüngsten Umfragen allerdings zumindest in Gefahr. Für die Hamburger SPD-Basis offenbar dennoch kein Grund zur Sorge, wie Volker Frerichs berichtet.
Fast 5 Minuten Applaus von den Delegierten. Hamburgs erster Bürgermeister und Landeschef der SPD, Olaf Scholz, wurde auf dem Parteitag gefeiert wie ein Popstar. Obwohl gesundheitlich angeschlagen und extra für seinen Auftritt fit gespritzt, hielt Scholz eine mehr als solide Rede, in der er zunächst die Erfolge von 4 Jahren SPD-Alleinregierung in der Hansestadt hervorhob.
Wir haben uns ambitionierte Dinge vorgenommen. Wir haben uns weitreichende Ziele gesteckt. Und, liebe Genossinnen und Genossen, wir haben Wort gehalten, das Wahlprogramm ist komplett umgesetzt. Und ich bin sicher, das Vertrauen, das wir heute bei den Bürgern und Bürgern dieser Stadt genießen, hat auch eine Ursache, die lautet, wir haben unsere Versprechen gehalten.
Und genau so, das betonte Scholz mehrfach, wolle man in den nächsten 5 Jahren weitermachen.
Die Hoffnung auf ein besseres Leben, das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, was wir aufgreifen müssen. Und ich glaube, wir Hamburger Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten haben die Grundlage dafür gelegt, dass die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt mit uns eine gute Zukunft erwarten können. Wir arbeiten jeden Tag daran, dass das möglich ist.
Hamburg weiter vorn, Perspektiven für Wachstum und Zusammenhalt. Diesen Titel trägt das rund 70 Seiten starke Regierungsprogramm der Hamburger SPD. Solide Finanzen, Wohnungsbau, soziale Gerechtigkeit und vor allem Kinderbetreuung und Bildung. Das sollen die Schwerpunkte seiner Politik sein, so Scholz.
Und deshalb haben wir dafür gesorgt, dass es in dieser Stadt flächendeckend Krippen und Kitas gibt, dass es Ganztagsbetreuung gibt, dass die Gebühren gesenkt werden, dass es da möglich ist, dass wir kleine Grundschulklassen haben, dass wir Ganztagsbetreuung in Grundschulen haben, dass man auf beiden weiterführenden Schulen sein Abitur machen kann, dass eine Jugendberufsagentur eingerichtet worden ist und dass wir die Studiengebühren abgeschafft haben. Alles gehört zusammen.
Es folgt ein klares Bekenntnis des Hamburger Bürgermeisters zur Wirtschaft und zum Hafen. Und, das betonte Scholz, die SPD in der Hansestadt setze besonders auf Vielfältigkeit und Vielfalt.
Dies ist auch eine Stadt, die dafür sorgt, dass die Flüchtlinge, die jetzt überall in der Welt vor schlimmen Katastrophen flüchten müssen, gut aufgenommen werden, die mit großer Anstrengung dafür sorgt, dass wir genügend Unterkünfte, die angemessen sind, bereitstellen können und die Bürgerinnen und Bürger haben, die überall dafür sorgen, dass das auch klappt.
Ziel der Hamburger SPD für die Bürgerschaftswahl im Februar ist das Verteidigen der absoluten Mehrheit. Und wenn es dazu nicht reichen sollte, dann will Bürgermeister Olaf Scholz zunächst mit den Grünen über eine Koalition sprechen.
Von Hamburg nach Aachen. Der Mann zeigt klare Kante. Eine Beschreibung des EU-Parlamentspräsidenten Martin Schulz, die wohl auch seine politischen Gegner unterschreiben können. Der SPD-Politiker wird Träger des Karlspreises 2015. Klare Kante allein fand das Direktorium der renommiertesten europäischen Auszeichnung sicher nicht preiswürdig, aber die Kombination mit dieser Eigenschaft. Schulz habe sich um die Stärkung des EU-Parlaments verdient gemacht. Aus Aachen, Ulrike Zimmermann.
Aachens Oberbürgermeister Marcel Philipp hob besonders das Engagement von Martin Schulz bei der Europawahl in diesem Jahr hervor.
Und Martin Schulz hat ganz maßgeblich sowohl die Frage, brauchen wir Spitzenkandidaten, beeinflusst, als auch die Frage, wird konsequenterweise hinter die Kommissionsspitze auch so besetzt, wie das Wahlergebnis war. Das ist in der Stringenz bisher so nicht gemacht worden, obwohl der Weg vorgezeichnet war, aber es muss auch jemand umsetzen.
Martin Schulz ist seit 20 Jahren in der Europapolitik aktiv. Zunächst als Abgeordneter, seit 2012 als Präsident des Europäischen Parlaments. Der 58-Jährige gilt als Mann der klaren Worte, der keiner Konfrontation aus dem Weg geht. Das zeichne ihn aus, sagte der Vorsitzende des Karlspreis-Direktoriums Jürgen Linden.
Martin Schulz ist ein Klartextpolitiker. Manchen ist er oft in seinem Auftreten zu laut. Aber man weiß, was man von ihm halten kann. Und klare Kante ist, glaube ich, heute ein Zeichen, das oft in der Politik fehlt. Er zeigt diese klare Kante und er ist sich auch bewusst, dass er damit eine Streitkultur hervorruft. Allerdings in dem Bewusstsein, Demokratie braucht vernünftigen Streit und so handhabt er es auch.
Dabei geht es Martin Schulz, so heißt es in der Begründung, immer um die Interessen der Bürger in Europa. Das schaffe Vertrauen, sagt Jürgen Linden vom Karlspreis-Direktorium.
Martin Schulz ist immer nah dran und er ist einer aus der Bevölkerung, der auch so bodenständig ist, dass er in vielfältiger Weise die Meinung der Bevölkerung in der Politik wiedergibt. Und er ist deshalb für sehr, sehr viele Menschen glaubwürdig. Und gerade auch diese Glaubwürdigkeit brauchen wir in einem Augenblick, wo der Vertrauensverlust der Menschen in Politik ganz generell, aber auch in europäische Politik zunimmt.
Für Martin Schulz ist die Verleihung nächstes Jahr am Himmelfahrtstag im Aachener Rathaus ein Heimspiel. Der 58-Jährige ist in Eschweiler, einer mittelgroßen Stadt nahe bei Aachen, geboren.
Es waren unfassbare Dinge, die zu sehen waren in den vergangenen 33 Jahren bei Wetten, dass. Heute versammeln sich zum letzten Mal Prominente auf dem Sofa des Showklassikers, diesmal in Nürnberg, Daniel Peter.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin wirklich gerührt. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich war lange nicht mehr im Fernsehen. Und nach dieser Pause melde ich mich heute mit meiner neuen Show Wetten, dass. Und ich hoffe natürlich, es gefällt Ihnen.
Wer hätte im Februar 1981 schon vermutet, dass die Sendung Wetten, dass so ein Erfolg wird, als Frank Elstner sie das erste Mal moderierte? Wohl niemand. 214 Sendungen gab es inzwischen, über 1000 Wetten und über 3 Milliarden Zuschauer insgesamt. Wenn Europas erfolgreichste Fernsehshow am Samstag ein letztes Mal über die Bildschirme flimmert, geht eine Ära zu Ende. auch für viele Mitarbeiter.
Traurig auf jeden Fall, weil wir machen das alle, die hier sind, mit sehr viel Leidenschaft. Das nicht einfach nur so einen Job machen, sondern da steckt viel Herzblut drin. Das hat damals schon mit dem Sascha Ahns, dem ersten Regisseur, angefangen. Der hat das ganze Ding so zu einer Familie gemacht.
Eine Sendung von einer Familie, für Familien gemacht sozusagen. Thomas Gottschalk prägte die Sendung wie kein anderer Moderator. Bei 151 Sendungen war er dabei. Skandale nicht ausgeschlossen, wie hier mit Schauspieler Götz George.
Nein, aber du gehst ja gleich wieder ins Extrem. Ich meine, du sagst mir gleich, einmal machst du das, einmal machst du das. Ich sitze halt eben nicht 40 Jahre lang auf einer aber Couch jetzt, und nerve noch. Jetzt
dieser Streit ging gut aus, die Wette von Samuel Koch nicht. Seit dem tragischen Unfall rückte das Thema Sicherheit noch mehr in den Fokus. Zu riskante Wetten wurden seither abgelehnt. Für die Sicherheit bei der Show mitverantwortlich ist Ingenieur Uwe Kraus. Er ist seit über 20 Jahren dabei und überzeugt, dass beim letzten Mal alles gut geht.
Hier sind wir eingespielt, hier funktioniert alles gut, aber klassische Schwierigkeiten sind Kabelwege zu finden, ja, bei 20 bis 25 Kilometer Kabel, je nach Art und Aufwand. Wie bringt man das Publikum, 2.500 Leute sicher rein, sicher raus, ja, überhaupt, wie baut man die Tribüne ein?
Und nicht zuletzt die große Bühne und die Couch. Auf der nehmen bei der letzten Sendung unter anderem Ben Stiller, Till Schweiger und Michael Bulli Herbig Platz. Sicherheitsingenieur Uwe Kraus schwelgt in Erinnerungen, wenn er an all die Jahre Wetten, dass zurückdenkt.
Wie wir zum Beispiel mit Hermann Mayer gegen ein Rallye-Fahrzeug draußen gefahren sind. Das sind natürlich dann Dinge, wo man so einen ganzen Bereich sichern muss. Ein Hermann Mayer fährt ungeschützt und ein Rallye-Fahrzeug fährt einen Berg hinauf.
Ob es nun ein Skirennläufer ist, der gegen ein Rallye-Fahrzeug antritt oder ein Justizvollzugsbeamter, der mit seiner Zunge Knoten in Lakritzschnecken macht, jeder, ob Mitarbeiter oder Zuschauer, wird seine eigenen Erinnerungen an die Show haben und natürlich auch an Thomas Gottschalk und seine oft sehr direkte Art, beispielsweise mit Dieter Bohlen.
Einerseits weiß ich, du bist ein netter Kerl. Manchmal denke ich jetzt aber auch, jetzt reißt der Kerl alles das, was er mit den Händen aufgebaut hat, mit dem Arsch wieder ein. Also in welcher Phase bist du im Moment? Erklär dich mal.
Nein, das ist ganz einfach. Also das, mein liebstes Thema war immer Modern Talking.
Diese freche, spontane Art von Gottschalk vermissten viele beim Nachfolger Markus Lanz. Er schaffte es nicht mehr, der Show zu alten Glanz zu verhelfen. Aber vielleicht ist das in der heutigen Zeit auch nicht mehr möglich. Deshalb heißt es am Samstagabend ein letztes Mal aus Nürnberg: Top, die Wette gilt.
Und das ist heute. Zum Sport im Echo des Tages. Es ist eigentlich gar kein richtiger Titel. Der FC Bayern hat ihn aber trotzdem schon zum 20. Mal, die Herbstmeisterschaft. Alexander Loretz aus der Sportredaktion ist bei mir. Die Münchner werden die Hinrunde als Tabellenführer beenden. Das steht seit heute Nachmittag fest, gell?
Das tut es ganz genau. Und zwar durch ein am Ende überlegenes 4:0 beim FC Augsburg. Die Bayern damit vorzeitig Herbstmeister. Übrigens als erste Mannschaft überhaupt zum 4. Mal in Folge. Gucken wir auf die anderen Partien des Nachmittags. Der erste FC Köln hat den Aufwärtstrend von Schalke 04 vorerst gestoppt. Dem Aufsteiger um Mittelfeldspieler Matthias Lehmann gelang ein 2:1 Auswärtssieg.
Wir haben gewonnen. Das zählt im Endeffekt. Am Ende war es eine richtige Schlacht. Ich denke, wir haben unnötig das 2:1 gekriegt. Dann wurde es mal ein bisschen eng und dann ganz am Ende noch ein bisschen hitzig. Aber mein Gott, es gehört dazu. Das Spiel ist vorbei und wir haben gewonnen und die 3 Punkte nehmen wir mit.
Das torreichste Spiel des Nachmittags war das kleine Nordderby zwischen Werder Bremen und Hannover 96. 3:3 hier der Endstand. Bremen zunächst zurückgelegen, dann geführt, dann wieder zurückgelegen, um schließlich kurz vor Schluss durch Davy Selke auszugleichen.
Wir haben phasenweise wirklich sehr, sehr guten Fußball heute wieder zu Hause gespielt. Wir haben die 3 Punkte gebraucht. Ja, nichtsdestotrotz müssen wir es abhaken. Wir nehmen den Punkt jetzt mit und setzen alles dran, in den nächsten 2 Spielen noch die nötigen Punkte zu holen.
Bremen bleibt damit im Tabellenkeller stecken, genauso wie Borussia Dortmund. Der BVB kassierte in Berlin eine 0:1 Niederlage und ist wieder in die Abstiegszone gerutscht. Knapp davor liegen Freiburg und Hamburg. Das Duell der beiden ging am späten Nachmittag 0:0 aus. Zur Stunde spielen noch Mainz und Stuttgart gegeneinander. Rund 25 Minuten sind vorbei. Im Moment steht's 0:0.
Ja, dann ziehen wir jetzt die Fußballschuhe aus und die Skier schnell an, bitteschön.
Ja, und gucken zum Biathlon. Die deutschen Damen haben heute überraschend das erste Staffelrennen der Saison gewonnen. Überraschend deshalb, weil viele junge und vergleichsweise unerfahrene Athletinnen im deutschen Team sind. Dass das punktuell kein Nachteil sein muss, haben wir heute beim Weltcup in Österreich gesehen. Deutschland vor Weißrussland und Tschechien. Franziska Preuß hat den Sieg als Schlussläuferin ins Ziel gebracht.
Schlussläuferin war ich noch nie in der Staffel und ja, da ist man doch mehr angespannt, weil man weiß, man ist die letzte Läuferin, da kann es keiner mehr gut machen. Und ja, aber ich glaube, ich habe es ganz gut machen können und ja, jetzt bin ich doch erleichtert, dass es so geklappt hat.
Die deutschen Biathlon-Männer konnten an den Erfolg im Anschluss nicht anknüpfen. Erik Lesser, Andreas Birnbacher, Daniel Böhm und Simon Schemp belegten mit ihrer Staffel Platz 5. Skispringer Severin Freund hat seinen zweiten Podestplatz der Saison verbucht. Das kann ich auch noch vermelden. Bei der Weltcup-Premiere im russischen Nischni kam Freund auf Rang 3.
So, dann ziehen wir die Straßenschuhe wieder an. Vielen Dank, Alexander Lorenz. Das war's vom Echo des Tages. Machen Sie es gut. Ich bin Jochen Ziehut.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.